Ja, recht schönen guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich hoffe, ihr seid alle fit, ausgeruht, ausgeschlafen.
Korrigiere dich noch ein wenig, dass wir dich ordentlich hören, okay?
Ja, danke, lieber Bruder. Ja, für die Uhren kann man nichts, ne? Ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich da bin. Ja, wir wollen heute weiter uns in unserer Predigerreihe bewegen. Und zwar aus dem Philipperbrief. Und ja, der Philipperbrief gehört ja eigentlich zu meinen Lieblingsbriefen. Nicht nur das, dass ja, die Dinge, wo Paulus seiner Gemeinde sagt, sondern im Philipperbrief bekommt man auch wirklich immer so einen Eindruck vom Herzen des Paulus, wie es schlägt, die Gefühle. Wie schon gesagt, einer meiner Lieblingsbriefe, der Philipperbrief. Wir werden heute mal das digitale Zeitalter verlassen, nämlich hier seht ihr, heute steht hier nichts. Wir werden es wieder zu machen zu Luthers Zeiten. Ich rede, ihr hört zu. Schön, wenn ihr Bibel dabei habt. Wäre super. Unser Text heute steht im Philipper 2, 12 bis 18. Da steht: Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und Laude seid, Gottes Kinder ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, ohne dem ihr scheint als Lichter der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an den Tag Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Soweit unser Text. Kurz zur Erinnerung: Dieser Brief wurde aus dem Gefängnis geschrieben. Paulus hatte ja diese Gemeinde in Philippi selbst gegründet. Er schreibt also praktisch diesen Brief an seine Kindern oder an seine Babys. Und gemeinsam wollen wir nun betrachten, was Paulus seinen Kindern weiter zu sagen hat. Wie schon gesagt, in der Folge unserer Reihe Predigt aus dem Philipperbrief. Paulus beginnt hier praktisch mit einer Feststellung, besser gesagt mit einem Lob. Paulus war schon eine ganz besondere Nummer, ne? Da sitzt er irgendwo im Knast, ne? Und hat wirklich noch Gedanken für seine Gemeinde übrig. Und das habe ich da auch mit gemeint. Man gewinnt im Philipperbrief viel in Einblick in den Herzen von Paulus. Er gelobt den Gehorsam der Philipper, nicht nur während seiner Anwesenheit, sondern auch jetzt, wo er meilenentfernt im Gefängnis sitzt und sie, die Philipper, eigentlich ihren geistlichen Vater beraubt wurden und sie dadurch eigentlich alleine sind. Der Gründer, der Vater der Gemeinde, ist eingesperrt, selbst im Gefängnis. Und was ist an ihnen lobenswert? Hier steht ihr Gehorsam. Und damit verbunden eigentlich ihr geistliches Wachstum. Also Frucht. Seine Gemeinde, die Gemeinde in Philippi, hat Frucht gebracht. Und darüber kann sich Paulus so freuen, auch unter diesen widrigen Umständen. In den Kapitel 1 und 2 kommt darüber etwas zum Ausdruck. In Kapitel 1 steht: Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium am ersten Tage an bis heute. Und ich bin drin guter Zuversicht, dass der in euch das Werk angefangen hat, aus bis zum Tag Jesu Christi vollenden wird. Oder im Kapitel 2, Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzlich Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleich Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Hier unterstreicht praktisch das Paulus noch einmal, wie er über seine Gemeinde denkt und wo seine große Freude über seine Gemeinde herkommt. Ja, in dieser Gemeinde in Philippi konnte man Früchte kennen, geistliche Früchte. Und ich habe mir so gedacht, auch wenn man noch so schöne Häuser baut, wie bei uns hier, es ist so wenig ein wunderschönes Haus, aber wenn wir es nicht mit geistlichen Früchten füllen oder füllen können, da ist eigentlich vieles Makulatur. Eigentlich wollen wir doch alle Früchte in unser Leben erkennen, oder? Oder noch schöner ist es, wenn andere Früchte in unserem Leben erkennen können. Früchte zum Beispiel bei der Erziehung unserer Kinder, obwohl man da nie eine Garantie dafür hat. Früchte bei der Arbeit. Welcher Ingenieur freut sich nicht, wenn er seine Maschine läuft? Oder welcher Bauer freut sich nicht über seine Früchte des Feldes? Oder welcher freut sich nicht, wenn er Frucht bringen kann in der Schule oder in der Ehe, in der Familie? Also jeder von uns sehnt sich eigentlich nach Früchte in sein Leben. Und noch schöner ist, wie ich gesagt habe, wenn andere Früchte in unser Leben sehen. Und das macht viel, das macht die Gemeinde Christi auch aus. Auch die Gläubigen, jeden Einzelnen, Frucht bringen in seinem Leben. Man kann auch sagen, dass jeder Gläubige, das ist schön, wenn jeder Gläubige in seinem Leben Spuren hinterlässt. Wo Leute ja sagen können, ja, dieser Mann ist Gott nachgefolgt, ist Jesus nachgefolgt und hat Spuren und Früchte in seinem Leben hinterlassen. Siehst du Frucht? Sehe ich Frucht in meinem Leben? In der Familie, bei meinen Kindern, an der Arbeitsstelle? In der Gemeinde? Und was hat er alles hineingesteckt, um ernten zu können? Mit Sicherheit Fleiß, Schweiß, Mühe, Emotionen und vielleicht auch Nächte und Tränen, schlaflose Nächte und Tränen. Und im Nachhinein kann man sich selber sagen hören, wenn man das auch getan hat, jetzt hat sich doch alles gelohnt. Obwohl es, wie schon gesagt, für nirgends eine Garantie gibt. Und dieses Prinzip gilt auch für die Gemeinde, denke ich, Jesu. Wie viel Zeit, Mühe, Anstrengung und vielleicht auch Tränen und schlaflose Nächte werden von Predigern, Ältesten und auch Mitgliedern investiert, um Frucht entstehen zu lassen und diese auch zu sehen. Ich denke, gerade Pastoren freuen sich, wenn ihre Arbeit und ihre Mühe Frucht bringt, wenn Gemeinden wachsen im Glauben und reifen. Und wir brechen uns keinen ab, wenn wir auch mal Danke sagen dafür. Und wir sie wissen lassen, dass wir auch für sie beten. Obwohl Pastoren einen Schwerpunkt dieses Wachstumsprozesses bilden, durch die Predigt zum Beispiel, Lehre etc., stehen wir aber alle in einer gewissen Selbstverantwortung, hier an diesem Prozess mitzuwirken und mitzuarbeiten, meinen Teil dazu beizutragen und damit im Glauben zu wachsen. Kein Pastor, kein Ältester ist im Endeffekt dafür verantwortlich, ob ich Frucht bringe in meinem Leben, ob ich im Glauben wachse, sondern ich selbst. Und deshalb kann sich Paulus so freuen, seine Kinder wachsen, nicht nur während seiner Anwesenheit, sondern noch mehr während seiner Abwesenheit. Könnte man eigentlich sagen, so Paulus, du kannst dich jetzt ganz getrost im Knast zurücklehnen, die Füße ausstrecken. Für dich ist ja in Philippi alles okay und die Philipper sind auch zufrieden. Ist alles Roger, ist alles safe, alles bestens. Das könnte man noch Paulus und den Philippern eigentlich von Herzen wünschen, oder? Aber er hat den Philippern noch mehr zu sagen. Er schreibt weiter, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wie Paulus. Was soll denn das jetzt? Mit Furcht und Zittern? Und nicht nur das, wir sollen auch noch unseren Teil dazu beitragen, durch unser eigenes Schaffen. Wie oft hat denn unser Herr Jesus selber gesagt, fürchtet euch nicht. Und es steht doch geschrieben, auch aus deinem Mund, aus deiner Feder, der Gerechte soll aus dem Glauben leben und nicht aus Werken. Und außerdem, Gottes Gnade ist es, nicht unser Vollbringen. Und weiter, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und zum Schluss, wir haben doch nicht einen Geist der Angst empfangen. Und du sprichst hier von Furcht und Zittern und Schaffet. Meinst du vielleicht sogar Werksgerechtigkeit? Oder ist etwas aus dem Alten Testament in dein Denken hineingerutscht? Das ist doch wirklich ein Tiefschlag in den Bauch jeglicher Logik. So ähnlich könnten wir eigentlich heute Paulus fragen, wer da vor uns stände. Aber er steht nicht vor uns. Die Bibel ist wirklich manchmal nicht immer logisch. Aber es steht da. Und obwohl unser menschliches, logisches Verständnis damit schon ein Problem hat, setzt Paulus noch einen drauf, indem er sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Wollbringen, nach seinen Wohlgefallen. Also wenn ich nur noch zittern würde, wie Espenlaut, und vor Angst klappern würde, wie eine Nuss, was gebe ich da schon allein für einen Eindruck auf meine Umwelt, auf meine Familie, Arbeitskollegen? Wie könnte ich da die Liebe Jesu und in ihm verborgene Hoffnung rüberbringen? Die Präsenz dieser Verse liegt darin, dass wir versucht sind, diese Verse aus dem Kontext zu reißen, isoliert zu sehen und damit mehr falsch als gut zu machen. Denn dieser Vers, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, hat schon viel Unverständnis gebracht und viel Herzeleid unter Christen. Wenn wir uns als erstes das Wort schaffen anschauen, andere Übersetzungen brauchen das Wort bewegen, sehen wir, dass es sich um einen Vers aus dem Griechischen handelt. Und dieser Vers nennt sich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ich bin ja ein bisschen im Griechischen mächtig, ich stelle mir Gyros und Tzatziki und vielleicht dann noch ein Uso. Dieses Wort heißt kateregatze und bedeutet so viel, etwas zur Vollendung bringen. Und von diesem Vers ausgehend kann man diesen Satz schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern so übersetzen. Macht so lange weiter, bis das Werk des Heil in euch zur Vollendung kommt. Macht so lange weiter, bis das Werk des Heils in euch zur Vollendung kommt. Hier geht es letztlich nicht darum, vor Gott sich zu fürchten, obwohl das auch manchmal nötig ist und biblisch ist. Es ist nämlich auch schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht mit dem Wort, aber in einem anderen Zusammenhang. Oder sein Heil selbst zu verdienen, nein, es geht eigentlich endlich darum, im Glauben und in der Kenntnis Jesus zu wachsen und ihm dadurch ähnlicher werden. Das will uns eigentlich dieser Vers sagen. Dass weiter in den Kindern Gottes Frucht entsteht und sie davor bewahrt werden, rückwärts zu gehen, laut zu werden und ihren Glauben eventuell über Bord zu werfen. Und wenn wir das hohe Lied Jesu uns in Kapitel 2 vor Augen führen, Werner Gröger hat vor 2 Wochen darüber gepredigt, ist das Fruchtbringen für Jesus Christus doch ein höchst erstrebenswertes Ziel. Und darum ging es Paulus in erster Linie. Und deshalb kann er auch sagen, wenn es euer Wille ist und ihr dieses aus Herzen wollt, da wird Gott wird sein Wollen und sein Vollbringen dazu tun. Und zwar nach seinen Wohlgefallen. Es ist auch immer wieder unser Wille gefragt. Unser Wille ist auch wichtig. Ja. Nicht nur Gottes Willen. Wir müssen auch wollen, dass wir Frucht bringen, dass wir Jesus ähnlicher werden und in unserem Leben scheinen zu lassen. Frucht und Zittern, mit anderen Worten, mit ganzes Geist und ganze Seele doch für Jesus. Kann es sein, dass Paulus sich auch um seine Gemeinde sorgt? Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 3, einer Warnung vor dem Rückfall in der Gesetzlichkeit oder in Kapitel 4 einer Mahnung zur Einigkeit. Obwohl wir uns nicht sorgen sollen, begleitet die Sorge uns doch manchmal wie ein Schatten. Hier bei Paulus vielleicht und seine Gemeinde, die er gegründet hat. Ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass er Paulus nicht nur grinsen im Gefängnis war, sondern sich auch viel Gedanken gemacht hat. Vielleicht auch Sorgen. Wie geht es denn nachher mit meiner Gemeinde weiter? Jetzt sehe ich Wachstum, aber was wird in 3, 4 und 5 Wochen sein? Man hört es auch immer wieder vom Missionsfeld, wenn eine Arbeit aufgebaut wurde und nachher der Missionar auf Heimaturlaub kommt und geht wieder zurück, findet er teilweise Scherbenhaufen vor. Vielleicht ist es auch im Paulus Kopf vorgegangen. Ich habe mir gedacht, wenn man richtige Sorgen hat, da steht immer auch wie immer ein bestimmtes Herzblut dahinter. Ich verstehe nur Herzblut so viel, dass mein Herz an eine Sache hängt, die für mich sehr wichtig ist, wo ich vielleicht auch bereit bin, Herzblut zu vergießen. Nicht alles nur egal, aber wo Herzblut ist, da ist auch Liebe. Ich denke, das ist genauso in der Ehe und in einer Familie so und im Beruf, aber besonders auch in der Gemeinde. Das Herzblut freut sich mit, leidet mit, trägt mit und sorgt sich mit. Und dieses Herzblut, denke ich, wird auch immer wieder unsere Weide tragen. Wir brauchen Herzblut für unsere Gemeinde. Das heißt, dass wir mit Herz und Seele dabei sind, auch alles mittragen. Und lasst uns dieses Herzblut für unsere Gemeinde auch nie aufgeben. Und wo es nicht ist, lasst es uns neu entstehen. Wie bei Paulus und für seine Gemeinde. Und des Weiteren schreibt Paulus, 14 bis 18, ich lese nochmal, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und Laude seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, ohne dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an den Tag Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert wurde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich mit euch allen. Ebenso sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Hier ist von Murren und von Zweifel reden. Wenn wir im biblischen Sinn über das Wort Murren nachdenken, kommt uns immer erst das Volk Israel in den Sinn, während der Wüstenwanderung. Und so war es wahrscheinlich auch bei Paulus. Er warnt die Philipper, dem Beispiel der alten Israeliten nachzufolgen. Aber nicht nur Murren, sondern auch Zweifel hier erwähnt. Und das Wort alles. Das Wort alles steht im Griechischen und betont eine betonte Satzposition als immer oder immer zu. Murren ist die Übersetzung eines Wortes für eine negative Grundhaltung, die sich in Daunen nörgeln äußert. Das ist doch kein richtiger Fleischtopf. Die Fleischtopf in Ägypten waren noch viel besser. Oder schon wieder dieses Manna. Jeden Tag Manna. Und wieder ohne Nutella. Und die Feuersäule, die sieht doch kaum jemand. Oder der Zweifel, ist das wirklich der richtige Weg? Ist wirklich Mose der richtige Mann für uns? Murren und Zweifel hat immer Auswirkungen auf unser Umfeld. Es ist auch hier wieder in der Familie so, an der Arbeitsstelle so. Was ich rede, verändert mein Umfeld. Auch in der Gemeinde. Und deswegen sollte man schon auf sich selber aufpassen, ob man vielleicht nicht an sich arbeitet, um nicht nur immer ein murrender und zweifelnder Mensch zu sein. Es geht hier nicht darum, dass man mal konstruktive Kritik übt und manchmal vielleicht auch schlechte Laune ist, vielleicht mal das Falsche was sagt, aber das permanente Murren und Zweifeln tut mit Sicherheit keinen gut und Gott kann sich auch nicht drüber freuen. Hüten wir uns davor, permanent zu murren und zu zweifeln. Auch in der Gemeinde. Die Gemeinde und auch die Gemeinden in unserer Welt, auch die am Max-Böhmer-Ring, muss sich innerlich vor der Welt und einig und eins in Christus erweisen. Hadern und Streit unter Christen, die auch in der Bibel als Heilige bezeichnet werden, war und ist auch heute nicht dazu angetan, die Botschaft von Christus Ausstehende und der Welt attraktiv zu machen. Und deswegen wünscht sich Paulus, dass wir ohne Tadel und Makel als Zeugnis für die Welt sind. Eine große Herausforderung, aber auch eine umso größere Ehre, finde ich. Und was wir auch immer wieder einüben müssen, vielleicht müssen wir es auch immer wieder lernen, Zufriedenheit. Es geht nicht darum, irgendwie die Füße hochzulegen oder zu sagen, meine Scheunen sind voll, sondern wie immer wieder lernen, eine Zufriedenheit aus Dankbarkeit. Vielleicht müssen wir wieder lernen, wirklich uns zu freuen an unsere Geschwister, an diesem wunderschönen Haus, an Jesus selber. Dass man vielleicht auch immer wieder den anderen in die Augen schaut und sagt, Mensch, ich bin eigentlich sehr dankbar für dich. Du bist mein lieber Bruder, bist meine liebe Schwester. Ich bin vielleicht schöner wie du, gescheiter wie du, aber ich habe dich von Herzen lieb. Oder einfach mal wieder dankbar sein und zu sagen, Mensch, das ist doch klasse, wie ihr euer Lobpreis macht. Es ist vielleicht nicht immer alles so, wie ich es hören will, aber danke für eure Mühe. Danke, dass du dich so um die Haustechnik kümmerst. Danke, dass du jedes Mal da draußen den Kirchenkaffee vorbereitest. Und ich denke, das müssen wir wieder neu lernen, einfach das Dankbare auch in unserer Gemeinde zu erkennen. Und umso mehr wir dankbarer werden, umso mehr lassen wir vielleicht das ewige Nörgeln, das Zweifeln und das Murren. Ich denke oft an meinen Vater, der war ein ganz einfacher Mann war. Und Dankbarkeit kann man sogar vererben. Er hat zu mir immer gesagt, Bernd, ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Und ich muss zufrieden sein mit dem, was ich habe. Dankbarkeit kann man auch vererben. Wenn Kinder am Frühstückstisch nur nörgeln und zweifeln und schimpfen hören, was soll dabei herauskommen? Einfach wieder neu lernen, dankbar zu sein. Für die Ehefrau, für die Kinder und für die Gemeinde. Wir haben doch alles. Uns fehlt doch nichts. Zufriedenheit. Und durch unsere Zufriedenheit, denke ich, bekommen wir auch eine innere Stärke. Auch die heutige Welt ist gewissenlos und verkehrt, war aber seit dem Sündenfall auch nie viel besser, weil die meisten Menschen haben sich von Christus abgewandt. Und in dieser Welt sollen die Kinder Gottes als ein Licht scheinen, wie die Sterne am Himmelszelt, und ohne Tadel leben und Jesus nachfolgen, dem lebendigen Wort Gottes. Das wünscht sich Paulus auch für seine Gemeinde. Und er freut sich, dass sein Mühen und sein Laufen und seine Arbeit nicht vergeblich war, auch wenn das eventuell auch sein Leben kostet. Lernen wir einfach wieder dankbar zu werden, so wie Paulus über seine Gemeinde. Es wird immer wieder Dinge geben, wo wir nicht passen. Und vielleicht war diese Gemeinde früher mal optimal. Aber seit ich dazu gekommen bin, hat sich dieser Zustand geändert. Und lernen wir immer wieder dankbar zu sein für das, was uns Gott geschenkt hat. Das Haus, alles Gute. Es ist und bleibt eine Herausforderung, die Gemeinde. Aber ich will immer wieder lernen, auch mein Herzblut in dieser Gemeinde einzubringen, weil sie es wert ist, mit allen Ecken und Kanten. Und ich will mich auch immer wieder Dankbarkeit erzeigen und Gott sagen, Herr, ich möchte dankbar sein für jeden meiner Geschwister. Ich möchte dankbar sein für die ganze Mühe, wo hier eingebracht wird. Ich möchte dankbar sein für das Wort, was hier verkündigt wird, für die Gemeinschaft. Und ich möchte Gott dafür danken, für euch alle. Und so können wir uns auch, wie Paulus, über seine Gemeinde in Philippi freuen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Freut euch. Alle Wege sage ich euch. Freut euch. Amen.